Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das war schmerzhaft zu sehen und es ist schwer, die richtigen Worte zu finden für das, was gestern in Washington passiert ist. Der Sturm von Trump-Anhängerinnen und Anhängern auf das US-Parlamentsgebäude. Und dann ist es ehrlich gesagt doch nicht so schwer zu benennen, was es war. Ein Coup-Versuch von Trumpisten, ein Aufstand, angefeuert von Präsident Donald Trump, mitgetragen von Senatoren wie Ted Cruz und Josh Hawley. Neonazis und Verschwörungsgläubige, die im Kapitol versuchen, eine Revolution auszurufen. Wir wollen im Update-Podcast Worte und Erklärungen für die Ereignisse finden und wir sprechen mit einer Politikwissenschaftlerin, die sich auf die Analyse von Sprache in der Politik spezialisiert hat. Aber erstmal die Nachfrage bei unserer Korrespondentin in Washington, die ja tatsächlich gestern noch mittendrin zwischen den Demonstrierenden war.
Trump, das muss man mal so sagen, das ist der Brandstifter und jeder, der das heute noch leugnet, ich weiß nicht, in welchem Lala-Land der lebt.
Weiteres wichtiges Thema heute im Update-Podcast, die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Wir haben mit der Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, Marit Hansen, gesprochen, die sagt:
Alles, was gerade passiert, ich wäre sehr vorsichtig und wenn man die Chance hat, sich aus diesem Facebook-Universum herauszulösen, das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich selbst habe mich auch dafür entschieden.
Herauslösen, das heißt richtig abmelden und löschen. Das ganze Gespräch hört ihr in dieser halben Podcaststunde. Und Rahel Klein hat sich mit dem Stadtfluchttrend beschäftigt. Seit einiger Zeit zieht es mehr Leute raus aufs Land. Homeoffice geht ja auch da. Und danach dann schnell in den Wald oder eine Fahrradtour zwischen den Feldern. Also echte Stadtflucht.
Die gibt es schon ein bisschen länger. Also diese Sehnsucht eher im ländlichen Raum zu wohnen. Die wird aber durch Corona noch mal weiter befeuert, vor allem weil mehr Menschen eben mehr Platz wollen, auch weil sie viel mehr zu Hause sind, auch durch Homeoffice. Und da gucken wir uns mal an, was das bedeutet und was das auch für die Mietpreise in den Städten bedeuten könnte.
Auch das hört ihr hier im Podcast zum Update am 7. Januar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Weltweites Entsetzen gestern Abend unserer Zeit. In manchen Ländern vielleicht auch Schadenfreude, Belustigung über das, was in Washington vor und hinter dem Kapitol passiert ist und im Kapitol. Trump-Unterstützerinnen und Unterstützer schaffen es in das Parlamentsgebäude, sitzen im Sitzungssaal auf dem Platz des Vizepräsidenten, dringen in Büros ein. Es gab mehrere Tote, es gab Verletzte, Dutzende Festnahmen und ein USA-Image am Ende, das auf der ganzen Welt massiv ramponiert worden ist. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Also wir haben um 20 vor 8 gestern Abend noch über die Stimmenzählung im Kongress zur Präsidentschaftswahl gesprochen und eine Stunde später dann das. Und du warst ja vorher mittendrin bei dieser erstmal normalen Demo. Wie hast du das dann erlebt?
Ja, ich wollte mir das unbedingt noch anschauen, eben bevor es im Kongress losgeht, weil ja auch schon seit Wochen getrommelt worden war für diese, ja, nennen wir es zusammen, dieses Zusammenkommen von Trump-Anhängern. Trump selber hatte ja massiv dazu aufgefordert, zeigt denen in Washington, was er von dem angeblichen nie bewiesenen Stimmendiebstahl haltet, hatte auch noch gesagt, es wird wild, kommt in Massen. So, und dann bin ich da runtergeradelt und habe mir das angeschaut. Ja, das ist immer so ein bisschen scary mit Trump-Anhängern zusammen, weil die Leute alle keine Maske tragen. Sagen wir so, die meisten tragen keine Maske. Die Stimmung ist immer aggressiv, jedenfalls habe ich es immer so erlebt, selbst wenn man nicht ein dickes Schild Presse um den Hals hängen hat. Aber es war schon ein komisches Gefühl und die Wut, das habe ich, glaube ich, auch gestern gesagt, die war mit Händen zu greifen. Ich habe wirklich mir nicht vorstellen können, was dann später passiert ist, aber ich dachte, uch, das wird nicht gut ausgehen. Ich hatte halt gedacht, dass es am Abend in der Nacht jede Menge Zusammenstöße gibt, obwohl weit und breit niemand zu sehen war, der irgendwie als Gegendemonstrant in Frage gekommen wäre. Die Bürgermeisterin von Washington hatte schon montags aufgefordert, alle zu Hause zu bleiben, die nicht dringend irgendetwas in der Gegend zu tun haben. Die Straßen außerhalb dieser Ecke da unten waren auch frei. Die Leute waren irre wütend. Also die haben einem auch erzählt, die glauben das wirklich von den gestohlenen Stimmen und jetzt reicht es ihnen. Das war so der Tenor gestern.
Klaus Kleber vom ZDF, ja selber lange Zeit in den USA gewesen, der hat gestern Abend getwittert, wer Washington kennt, der weiß, da kann man eigentlich keinen Fuß falsch zur Seite setzen und sofort wird man angeschnauzt oder irgendein Polizist kommt auf einen zu. Wie konnte das sein, dass die da wirklich so durchgewandert sind?
Ja, da sind wohl ganz viele Sachen verantwortlich für. Eigentlich arbeiten die unterschiedlichen Polizeien gut zusammen. DC Police, die Polizei des Kapitols, eine eigene. Wenn sie dazukommen, FBI-Sicherheitskräfte und National Guard. Es scheint so, es hat gestern keinen echten Plan gegeben und die haben sich anscheinend auch wirklich nicht darauf vorbereitet, auf das, was da kommen kann. Obwohl, wenn man ein bisschen in die Netzwerke schaut, man genau wusste, dass das gewaltbereit werden kann und nicht nur irgendeine Demo. Die waren nicht nur zu wenig. Ich habe da gestern Morgen auch noch mit einem Polizisten gesprochen, der sagte mir nur, ach, seit Mai ist das hier bei uns Dauerausnahmezustand. Wir haben überhaupt keine Arbeitszeiten mehr. Wir werden gerufen und dann bleiben wir so lange da, wie wir da sein müssen. Es waren nicht nur zu wenig, sondern die Absperrung waren zu wenig, sie waren zu niedrig und dann kommt aber noch was anderes dazu. Wir haben die Bilder gesehen. Mhm. Es gab Polizisten, die haben den Mob reingelassen, die haben die Tore aufgemacht. Es gab Polizisten, die haben Selfies gemacht mit Randalierern. Da wird man sicher nachfragen müssen. Dann hat es natürlich Probleme gegeben in der Nationalgarde. Da waren nur 170 Leute erstmal angefragt, als man sah, dass viel mehr gebraucht werden. Hat es dann doch gedauert, bis die nachkamen. Aber vor allem war es wohl, es hat ein Plan gefehlt. Es macht in Amerika heute immer noch einen Unterschied, muss man sagen, welche Hautfarbe man hat. Mhm. So viele Leute und ich auch haben mich gefragt, im Sommer war das so anders bei Black Lives Matter und hier wird mit Samthandschuhen mit den Leuten umgegangen.
Welche Konsequenzen wird diese Erstürmung für den aktuellen noch Präsidenten Donald Trump haben? Weil er hat ja, es heißt jetzt heute in den USA ganz oft, das Ganze auch angezettelt, so zumindest der Vorwurf. Es gibt auch widersprüchliche Botschaften, die er da ausgesendet hat. Er hat auch offenbar nicht viel unternommen. Er hat die Taten auch nicht verurteilt bisher, oder?
Nein, Trump, das muss man mal so sagen, das ist der Brandstifter des ist ganz offenbar gewesen und jeder, der das heute noch leugnet, ich weiß nicht, in welchem Lala-Land der lebt. Trump hat dazu aufgefordert gestern, er hat stundenlang zugeguckt im Fernsehen, ohne vor die Kameras zu treten. Am Ende hat er es dann mit einem halbgaren Auftritt gemacht, aber das hätte er viel früher machen können und seine Leute da zurückrufen. Und was jetzt passiert, ist, dass einige Tapfere, wie zum Beispiel Adam Kinzinger, republikanischer Abgeordnete, der schon öfter ganz klare Kante gezeigt hat, auch gegen Trump und seine undemokratischen Aktionen, dass die sagen, er muss aus der Verantwortung genommen werden, der ist aus der Verankerung gerissen, der ist nicht mehr gesund und er ist amtsuntauglich. Da geht es eben um dieses bekannte 25. Amendment, den Zusatz zur Verfassung, nachdem, wenn eine Mehrheit des Kabinetts oder des Kongresses es beschließt, der Vizepräsident übernimmt. Jetzt kann man sagen, 13 Tage, naja, ist nicht mehr so lang. In 13 Tagen kann der Mann noch sehr viel anrichten, noch sehr viel zerstören. Stören wie auch die letzten Tage. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht eine Mehrheit von Republikanern. Da soll es Gespräche geben. Ich bin ja nicht sicher, dass daraus was wird.
Danke nach Washington. Doris Simon, unsere Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in der US-Hauptstadt, die sich gestern, bevor das Kapitol gestürmt wurde, noch unter die Demonstrierenden gemischt hatte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election. That was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side.
Das ist der Beginn von Donald Trumps einminütiger Rede, mit der er seine Anhängerinnen und Anhänger aufgefordert hat, das gestürmte Kapitol, also das US-amerikanische Parlamentsgebäude, wieder zu verlassen. Ein Satz voller Lügen und man hört gar nicht diese Aufforderung, oder? Weil Trump die eher so im Sandwich-Prinzip in der Mitte dieser Mini-Rede verpackt hat. Und das war nicht das Einzige, was uns an dieser Rede stutzig gemacht hat, hier in Deutschlandfunk Nova. Wir analysieren, und zwar mit der österreichischen Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die hat sich auf die Analyse von Sprache in der Politik spezialisiert. Hallo Natascha.
Hallo.
Natascha, wir haben gerade den Anfang gehört. I know your pain, I know your hurt. Und auch gegen Ende der Rede ist Trump sehr gefühlsbetont. Er verurteilt ja auch die Taten nicht, sondern er sagt:
We love you, you're very special.
Ja, wir lieben euch. Was würdest du sagen? Was versucht er damit zu erreichen? Ist das eine Art Besänftigungsstrategie wie bei Kindern?
Es ist in der Tat am Ende wie, als würde er mit Kindern reden. So, wir sind stolz auf euch, wir haben euch lieb, aber bitte geht's jetzt nach Hause. Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe, es ist auch kein Ernstnehmen als erwachsene Menschen, sondern es ist ein Spiel auf Gefühlen, auf Emotionen. Er nimmt ganz stark die Gefühle der Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, auf. Und legitimiert sie und sagt, ich verstehe das, man kann so denken, das ist okay, so zu denken, aber jetzt ist genug, jetzt geht's ja bitte nach Hause. Das ist keine Distanzierung vom Sturm aufs Kapitol.
Vielleicht denkt er ja selber auch so.
Er denkt ganz sicher selbst auch so und ja. Man sollte das auch langsam mal sickern lassen, es hat lang genug gedauert. Der findet das gut so. der findet das schon richtig, richtig gut so, dass das passiert. Hin und wieder muss er taktisch ein wenig zurückrudern. Aber im Endeffekt ist der Trumpismus eine Ideologie, die nicht kompatibel ist mit der Demokratie, wie wir sie kennen.
Gerade dieser Teil, I know your pain, I know you are hurt. Ich weiß, ihr seid sehr verletzt, ihr fühlt Schmerz. Ich glaube, er fühlt das auch selber gerade. Und nach einem Viertel der Rede kommt ja dann doch noch diese Aufforderung.
You have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt.
Da bezieht er sich ja vor allem auf die Sicherheitskräfte, auf Law and Order. Ebenfalls eine Ausdrucksweise, die Empathie hervorrufen soll, zumindest für eine bestimmte Gruppe.
Genau, also er spricht dezidiert nur die Sicherheitskräfte, also die verschiedenen Polizeieinheiten an. Er spricht nicht an, und da haben wir die Bilder ja schon gesehen, dass sich Abgeordnete wirklich vollkommen geschockt, also unter den Bänken versteckt haben, unter die Tische gekrochen sind, weinend und wie mit so einem Kriegstraumata versehen, für die hat er keine Empathie, weil das ist natürlich der Gegner. Das sind die, die ihm eine aus seiner Sicht ungerechte Wahl beschert haben, die ihn nicht wieder zum Präsidenten machen, und für die hat er dann auch keine Empathie, ja nicht einmal Wörter übrig, sondern einzig, man soll schauen, dass der Polizei nichts passiert.
Man hat beim Anschauen den Eindruck, dass er die Aufforderung, nach Hause zu gehen, eher wie so ein paar Stücke Truthahnscheiben in einem Sandwich zwischen die eigentlichen Brotscheiben steckt. Seine wiederholten Wahlbetrugsbehauptungen packt er dann auch noch ein. Wie nimmst du das wahr?
Genau, das ist die berühmte Sandwich-Methode. Das, was am Anfang ist und das, was am Schluss ist, das merkt man sich. Alles, was so ein bisschen unangenehm ist, das packt man dazwischen hin, wenn man es schon unbedingt sagen muss. Aber er stachelt das weiter an. Er bleibt weiter bei diesem Vorwurf, der eine Lüge ist, dass diese Wahl gestohlen wurde. Das ist ja ein ganz starkes Gefühl, wenn jemand einem etwas stiehlt. Und damit facht er auch weiter diese Wut an, die er auch anspricht. Und ganz am Ende macht er genau dasselbe wieder. Wieder diese Wut anfachen, wieder dieses, das ist eine ungerechte Wahl, die wurde uns gestohlen. Und was so mitschwingt ist, wir gehen jetzt nach Hause, aber wir kommen wieder. Also es ist kein Ruf zur Vernunft, sondern es ist ein, für heute ist genug, aber ihr wisst, wir kommen irgendwann, irgendwo wieder, bald.
Wenn wir ein paar Stunden zurückgehen, am gleichen Tag vorher hat er seine Anhängerinnen und Anhänger ja auch aufgefordert.
We're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol.
Ja, hat er dann doch nicht gemacht, ist er doch nicht mitgegangen. Wieso ist seine rhetorische Strategie so erfolgreich bei bestimmten Leuten?
Weil es eine Rhetorik der Wut ist. Weil diese Wut ja auch nicht nur auf diese Wahl ist nur ein Katalysator ist für jede Unzufriedenheit in meinem Leben. Und wenn es nicht so gut läuft oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin übervorteilt worden und ich kenne mich auch nicht so aus und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, jeden Tag gilt was anderes, es wird alles sehr unübersichtlich, man ist nur so getrieben von den Umständen, dann ist es sehr verführerisch, wenn jemand sagt, du kannst es jetzt selbst in die Hand nehmen, wenn wir hier gemeinsam zeigen wir es denen, die an allem schuld sind. Und dann machen das Leute, weil sie in ihrer Wut gepackt werden, weil sie Schuldige gefunden haben. Und dann kann man Held der eigenen Geschichte sein, wenn man jetzt diese Schuldigen, diese Bösen auch beseitigt.
Ich habe irgendwie den ganzen Abend gestern gewartet auf diese Worte von Donald Trump. Ich wollte wissen, welche Worte er findet, und war dann am Ende nicht sehr überrascht, ehrlich gesagt. Hat dich irgendwas überrascht?
Nein, eigentlich nicht. Weder die Länge, dass er viel kürzer redet, als Biden zum Beispiel redet, noch, dass er nicht runtergeht. Das zeichnet Leute wie Trump aus, sie gehen immer in die Offensive, egal wie überdreht sie es schon haben, egal wie arg die Situation ist, sie gehen immer weiter, immer weiter, immer weiter und rudern nie zurück. Und deswegen habe ich das auch nicht erwartet, dass er es dieses Mal tut.
Die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel hier bei uns in Deutschlandfunk Nova über die Mini-Trump-Rede gestern, als seine Anhängerinnen und Anhänger mitten im Aufstand waren, im Kapitol in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist das Thema heute. Trump-Anhängerinnen und Anhänger erstürmen das US-Kapitol, schlagen Scheiben ein, machen sich breit auf den Schreibtischstühlen von Abgeordneten wie der Demokratin Nancy Pelosi zum Beispiel. Und der Staat wirkt machtlos. Ein Angriff auf die Demokratie und ihre Werte, sagen viele heute. Solche Angriffe gibt es aber auch bei uns in Deutschland. Wie zum Beispiel im August, als vorwiegend rechte, rechtsextreme Demonstrierende Absperrungen durchbrechen, die Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin belagern und die schwarz-weiß-rote Reichsflagge schwenken. Wir sehen das, wir fühlen uns vielleicht machtlos oder sogar schon erschöpft, sind vielleicht auch ergriffen, es tut auch weh, aber wir müssen uns nicht machtlos fühlen. Da gibt es wesentlich mehr Optionen als Kopfschütteln und den Dislike-Button, sondern ein paar mehr, sogar ohne Riesenaufwand, wie uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Döbbel jetzt zeigt.
Die Demokratie wird angegriffen. Dabei ist sie doch eigentlich sowas wie der Bruce Lee unter den Staatsformen. Gut und gerecht, aber auch wehrhaft. Das Bundesverfassungsgericht hat den Begriff der wehrhaften oder auch streitbaren Demokratie geprägt. Die Idee, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist nicht nur einfach so da, sondern sie soll aktiv geschützt und verteidigt werden. Das kann der Staat natürlich selbst tun, mit dem Verfassungsschutz, mit dem Verbot von extremistischen Gruppen und Ähnlichem. Aber
die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie obliegt nicht allein der Polizei. Sie ist Aufgabe und Pflicht der gesamten Gesellschaft und eines jeden Einzelnen,
sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Tatsächlich können wir alle was tun, um die Demokratie und ihre Werte zu stärken. Das erfordert mal mehr und mal nur ganz wenig Arbeit und Mühe.
Und wenn du fragst, was tue ich jetzt, dann sind es, glaube ich, kleine Dinge vergleichsweise.
Das ist Laura Haferkamp. Sie arbeitet für die weltweit tätige Non-Profit-Organisation Ashoka, macht aber auch privat einiges, um sich für Politik und Demokratie zu engagieren.
Ich frage auch mal bei meinen Abgeordneten nach, warum bestimmte Dinge so laufen und nicht anders laufen oder noch nicht laufen. Ich verfolge und unterstütze Petitionen für gesellschaftliche Themen, die mir wichtig sind, zum Beispiel über change.org oder auch die Petitionsplattform des Bundestages.
Außerdem ist sie Mitglied der Grünen und engagiert sich in der Lokalpolitik in Hamburg.
Das sind, glaube ich, so Schritte, die jeder tun kann, die erstmal klein daherkommen, aber in der Summe natürlich einen Riesenunterschied machen.
Gerade vor Ort, in unserer Stadt, in unserem Dorf, können wir was bewirken, wenn wir uns zum Beispiel gegen Rechtsextreme engagieren. Wir können bei gemeinnützigen Vereinen oder Bürgerinitiativen mitmachen und wir können gegen Hetze und Gewalt auf die Straße gehen. Ist ja sowieso so ein Klassiker der Demokratieverteidigung, das Demonstrieren. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn sagt, dieser Klassiker funktioniert und bringt auch tatsächlich Veränderungen.
Gerade Fridays for Future war wirklich ein Warnschuss an die Politik, auch junge Generationen und deren Themen und deren Sorgen ernst zu nehmen und mehr aufzugreifen. Und wenn so wirkmächtig und wortgewaltig auf den Straßen Demokratie ausgeübt wird, dann muss Politik auch darauf reagieren.
Das heißt natürlich nicht, dass alle Forderungen eins zu eins umgesetzt werden, aber der Druck auf die Politik steigt und damit auch die Chance, etwas zu bewegen. Und wenn die Demo eine Gegendemonstration, zum Beispiel gegen einen Neonazi-Aufmarsch ist, dann zeigt man, wir dulden keine menschenfeindlichen Ideologien, wir wehren uns. Das alles erfordert etwas Arbeit. Für alle, die keine Zeit oder Lust dazu haben, sich aktiv zu engagieren, für die gibt es aber auch mindestens zwei andere, einfache Wege, um was zu tun.
Also ich denke, das fängt tatsächlich im Kleinen an, nämlich damit, dass man im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, wo auch immer, sich engagiert für Demokratie. Das heißt also zum Beispiel extremistischen oder verfassungsfeindlichen Parolen widerspricht.
Sich ein bisschen schlau machen und informieren schadet dafür natürlich nicht. So hat man direkt gute Argumente parat, wenn die Tante mal wieder Corona verharmlost oder der Arbeitskollege gegen Geflüchtete hetzt. Die zweite, nicht so schwere Verteidigungsstrategie für unsere Demokratie, PayPal-Passwort raussuchen und das geben, was man geben kann. Laura Haferkamp?
Dann gibt es natürlich viele tolle Initiativen, die ich unterstützen kann. Ja, also es gibt sowas wie Abgeordnetenwatch oder Lobby-Control, wenn Dinge am politischen System mir zu intransparent sind und ich da was machen möchte. Es gibt so Sachen wie das Netz mit Doppel-T als Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Ja. Das sind alles zivilgesellschaftliche Kräfte, die unsere Unterstützung brauchen. So, die kann ich unterstützen. Da kann ich auf die Seite gehen und den Spenden-Button klicken. Und auch das wäre hilfreich.
Doch dann ist da vielleicht auch wieder Zweifel. Kann ich als Einzelner wirklich etwas verändern? Was machen ich und meine Stimme schon für einen Unterschied?
Und dann würde ich sagen, tu es auf jeden Fall trotzdem. Denn selbst wenn du nur 5 Leute in deinem Umfeld begeisterst oder überrascht dadurch, dass du aktiv geworden bist, ist das schon eine tolle Wirkung. Und oft passiert viel mehr, als man sich selber vielleicht am Anfang vorgestellt hat.
Tu's trotzdem. Für die wehrhafte Demokratie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die meisten von euch haben vermutlich seit gestern mal ihr WhatsApp geöffnet auf dem Handy und sie haben dann diese Mitteilung gesehen.
WhatsApp aktualisiert seine Nutzungsbedingungen und seine Datenschutzrichtlinie.
Ich, Depp, ich habe nicht genau hingeschaut und ich habe einfach OK geklickt. Meine Freundin war etwas schlauer und sie hat abgelehnt. Und jetzt denke ich, Mist, was habe ich da getan? Denn es geht ja um die Zusammenlegung von Daten aus unterschiedlichen Facebook-Angeboten. Und eigentlich ist ja noch bis zum 8. Februar Zeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Mittlerweile hat sich Facebook dazu geäußert, hat gesagt, da ist viel falsch verstanden worden und man würde die Daten gar nicht so richtig zusammenlegen. Die würden auch nicht von Europa in die USA wandern. Also viele beschäftigen sich gerade mit dem, was im Sommer schon angekündigt wurde vom Facebook-Konzern und was jetzt so langsam umgesetzt wird. Zumindest wenn es darum geht zu tracken, welche Werbung uns ausgespielt wird. Wir sprechen drüber mit der Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, Marit Hansen. Guten Abend, Frau Hansen.
Guten Abend.
Was für Änderungen treten da jetzt genau bei WhatsApp ab dem 8. Februar in Kraft?
Schon im Sommer letzten Jahres begann ein Datenaustausch zwischen den WhatsApp-Daten und Facebook oder den anderen Facebook-Unternehmen. Da gehört ja noch viel mehr zu, zum Beispiel Instagram. Und dort hatte man damals die Möglichkeit zu widersprechen. Viele mögen sich aber gar nicht mehr daran erinnern. Jetzt gibt es diese Möglichkeit des Widerspruchs nicht mehr. Also wenn Ihre Freundin gesagt hat, sie lehnt es ab, dann kann sie es jetzt noch bis zum 8. Februar ablehnen. Aber dann, an dem Tag, muss man zustimmen oder kann nicht weiter den Dienst verwenden. Und welche Daten sind das? Das sind die Telefonnummern, die dort mir selbst zugeordnet sind, oder Profilfotos. Das sind Internet- und Geräteinformationen, zum Beispiel die IP-Adresse. Oder Transaktionsdaten, das ist heutzutage noch nicht so viel. Das wird aber künftig mehr werden, wenn man Bezahlung auch über WhatsApp machen kann. Und das größte Feld, das sind die Informationen darüber, wie man sich verhält, wie man mit anderen interagiert. Also mit wem hat man Kontakt, mit Einzelnen, bei welchen Gruppen ist man dabei, wie reagiert man auf Werbung, die Standorte oder auch wann und wie häufig kommuniziert wird. Also fast alles.
In der aufpoppenden Meldung, da liest sich's aber so, als ob ich nicht unbedingt bis zum 8. Februar zustimmen muss. Ist das so? Also habe ich jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr, drum rumzukommen?
Es ist so, dass es verschiedene Rechtsgrundlagen gibt und Facebook und WhatsApp in diesem Fall sind noch ein bisschen unscharf mit der Festlegung. Bei einigen Rechtsgrundlagen könnte man widersprechen und sagen, ich möchte trotzdem den Dienst weiter nutzen. Aber wahrscheinlich ist es hier die Pistole auf die Brust gesetzt, also ein Vertrag, und man muss entweder alles mitmachen oder man darf den Dienst nicht nutzen. Das kann sich bis zum 8.2. vielleicht noch anders herausstellen, aber im Augenblick gehe ich davon aus, man kann nachher nicht mehr widersprechen.
So, Facebook legt diese Daten zusammen. Was macht das Unternehmen dann mit den Daten?
Zum einen wird argumentiert, das dient der Sicherheit. Also Bekämpfung von Spam, unberechtigte Mails, die man nicht haben möchte, Drohungen, Missbrauch, Rechteverletzung, das wird da aufgezählt. Zum Beispiel, ob in einem Account überhaupt ein Mensch vertreten wird oder ob das ein Roboter ist. Aber es gibt dann noch den zweiten Satz. Die Informationen sollen auch dazu dienen, um Dienste besser, zu vermarkten. Und das bedeutet eine Personalisierung, die Nutzer genauer kennenzulernen und nachher Werbung so zu schalten, dass die genau auf die Person zugeschnitten ist. Man bekommt also individuell auf einen zugeschnittene Werbung, kann einem ja auch vielleicht Spaß machen, aber das bedeutet, dieser Dienst will einen kennenlernen. Und nicht nur dieser Dienst, sondern alle Facebook-Unternehmen. Und ich denke, es wird immer mehr in auch Bezahldienste kommen. Facebook hat noch weitere Ideen, Dating-Apps anzubieten, und eben viele benutzen zum Beispiel ja auch Instagram.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, tatsächlich mich von allen Facebook-Apps zu verabschieden und die hart zu löschen, wenn das überhaupt geht. Was ist denn Ihre Empfehlung?
Ich denke, dass das eine vernünftige Lösung wäre, sich ganz von Facebook zu verabschieden. Deswegen, weil dort immer mehr quasi, naja, datengierig, krakenartig die Daten zusammengesammelt werden. Das ist eine Riesenmenge an Informationen. Und selbst wenn ich jetzt noch gar keinen Facebook-Account habe, aber WhatsApp mache, selbst dann hat ja dann Facebook schon diese Kenntnisse, die vielleicht auch später eine Rolle spielen. Das Löschen, da reicht es nicht aus, nur die App zu löschen. Man muss also in den jeweiligen Diensten den Account löschen. Wenn man dann schon die App weggelöscht hat, dann ist es eben schwierig. Man muss dort selbst sagen, seinen Account zu löschen. Und die Daten sind dann auch noch nicht sofort weg, sondern das kann bis zu 90 Tage dauern. Und dann gibt es manchmal sogar noch Backups, die dort hinterlegt sind. Aber heutzutage ist es, glaube ich, schon sehr viel besser als vor einigen Jahren, dass alternative Dienste zur Verfügung stehen und ruhig mal bei den Bekannten fragen, ob die nicht auch andere Messenger haben, also nicht nur WhatsApp, sondern andere Dienste, und viele von denen sind datenschutzfreundlicher. Threema, Signal beispielsweise, die haben alle Möglichkeiten, wie dann mit weniger Daten und dann auch weniger Nutzerausforschung diese Dienste angeboten werden können. Das heißt also, alles, was gerade passiert, ich wäre sehr vorsichtig, und wenn man die Chance hat, sich aus diesem Facebook-Universum herauszulösen, um dann gar nicht seine Daten dort an so einen Großkonzern auszuliefern, das kann ich sehr gut nachvollziehen, und ich selbst habe mich auch dafür entschieden.
Die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Marit Hansen, über die neuen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von WhatsApp, einem Facebook-Unternehmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alarm im Vereinigten Königreich in den Krankenhäusern. Chris Hobson vom öffentlichen Gesundheitsdienst NHS, der sagt, bald sind alle Betten belegt. Die Lage, die werde rasant schnell schwieriger. An Katrin Horn aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also es heißt ja, das liegt möglicherweise auch an der Virusmutation, dass die Lage dort jetzt so viel schlechter geworden ist, ne?
Also es gibt keine Aufschlüsselung darüber, welche Corona-Fälle, die ins Krankenhaus müssen, auf die alte Virusvariante zurückzuführen sind und welche auf die neue mutierte Form zurückzuführen sind. Aber es scheint ja so zu sein, dass die mutierte Version zwar nicht gefährlicher ist, aber durchaus ansteckender. Heißt, die Leute infizieren sich eher damit. Damit steigt die Zahl der Infizierten insgesamt stärker an, und dann landen auch potenziell mehr Menschen im Krankenhaus.
Wie überlastet sind die Krankenhäuser im UK momentan?
Also die Lage ist nicht so dramatisch, wie wir sie gerade in anderen Regionen sehen. Im Raum Los Angeles in den USA zum Beispiel, da wurden ja Rettungskräfte angewiesen, Menschen, die am Unfallort nicht wiederbelebt werden können, nicht mehr ins Krankenhaus zu fahren, weil die so voll sind. Und Sauerstoff für die Beatmung wurde rationiert. In Großbritannien, sagt der Sprecher des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS, nähere man sich dem Punkt, an dem alle Betten in den Kliniken belegt sind. Deshalb werde jetzt vorsorglich geschaut, ob man Patientinnen und Patienten vielleicht auch in Pflege- oder Altenheimen behandeln könnte statt in der Klinik. Laut NHS sind allein letzte Woche 5000 neue Covid-Fälle in Krankenhäuser eingeliefert worden, und damit seien umgerechnet 10 Kliniken von jetzt auf gleich komplett voll. Und ein internes NHS-Dokument besagt, dass wohl in knapp 2 Wochen mehrere tausend Betten samt Pflegepersonal zu wenig da sein könnten. Also heißt, im Moment reicht es noch, aber die Prognose ist eher pessimistisch.
Welche Informationen haben wir heute zu diesem mutierten Virus, zu dieser Variante? Wo ist das Virus, also dieses Mutierte, mittlerweile überall auf der Welt zu sehen?
Also laut der Weltgesundheitsorganisation WHO haben mittlerweile 22 Länder von 52, für die die WHO zuständig ist, Fälle dieser Virusmutation gemeldet. Deutschland gehört auch dazu. Die WHO hat halt gesagt, die derzeitige Lage in Europa sei alarmierend, weil es einmal so viele Neuinfektionen gäbe und zum Zweiten noch das Problem mit diesem mutierten Virus. Die WHO meint, es müsse viel mehr getan werden jetzt, viel stärkere Maßnahmen, also noch mehr Kontakte beschränken, noch mehr Masken, Pflicht, Quarantäneregeln einhalten, viel testen und viel impfen.
Impfen, wie sieht es denn da in Deutschland aus? Gibt es schon Zahlen dazu, wie viele Menschen mittlerweile schon eine Impfung bekommen haben hier bei uns?
Ja, das Robert-Koch-Institut hat dazu Zahlen veröffentlicht, und demnach wurden in Deutschland bis einschließlich gestern mindestens 417.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Das sind pro 1.000 Einwohner 5 Leute. Vor allem geimpft wurden Leute, die die Impfung für ihren Job brauchen, im Gesundheitswesen zum Beispiel. Danach kommen zahlenmäßig Menschen in Pflegeheimen. Und geimpft heißt jetzt erstmal, die Menschen haben eine Impfdosis bekommen. Die zweite, die ja auch nötig ist, gibt es dann in 2 bis 3 Wochen. Wobei ja auch gerade viel darüber diskutiert wird, ob man das nicht verzögert lockern könnte, damit erstmal mehr Menschen schon mal eine erste Dosis bekommen können. Der Hersteller Pfizer-BioNTech, dessen Impfstoff ja in Deutschland zurzeit angewendet wird, rät davon allerdings ab, das aufzuschieben. Aber es gibt Länder, die das als Option so handhaben wollen, zum Beispiel Großbritannien und Dänemark.
Europa kämpft weiter gegen die Ausbreitung der alten und der neuen Coronavirus-Varianten. Besonders problematisch ist die Lage im Moment im Vereinigten Königreich. Die Infos hatte Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ach, so ein Balkon. Eine Terrasse, ein Garten, das war auch schon vor SARS-CoV-2 schön und viele in der Stadt haben davon geträumt, in einem eigenen Garten zu sitzen. Aber seit den Kontaktbeschränkungen, seit Lockdowns und viel mehr Homeoffice ist der Wunsch nach mehr Platz und auch mehr Platz draußen deutlich gestiegen. Und eine aktuelle Umfrage des Wirtschaftsverbandes Bitkom zeigt, mehr als 20% der Berufstätigen würden umziehen, wenn in Zukunft größtenteils im Homeoffice gearbeitet werden würde. Also jeder Fünfte, jede Fünfte, bei jüngeren Menschen sogar mehr als jeder und jede Dritte. Was das für unser künftiges Wohnen bedeutet, ob mehr Menschen raus aufs Land ziehen werden und ob das langfristig auch die Mietpreise in den Städten senken könnte, mit diesen Fragen hat sich Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team heute beschäftigt. Also Rahel, lass uns anfangen. Viele können sich vorstellen, umzuziehen. Wohin geht denn der Trend da momentan?
Also eine Umfrage im Auftakt der Zeit hatte schon im November ergeben, ein Drittel der Menschen, die in der Stadt wohnen, spielen mit dem Gedanken, aufs Land zu ziehen. Die brauchen einfach auch wegen mehr Homeoffice mehr Platz und die Mieten sind auf dem Land eben meistens niedriger als in der Stadt. Das sagt auch Zukunftsforscher Daniel Dettling.
Das sind überwiegend junge Familien, das sind kreative Künstler, aber auch Start-ups.
Ja, aber dieser Trend war auch schon vorher da. Es gibt schon seit einigen Jahren eine Sehnsucht nach Land, nach Heimat, Entschleunigung, Überschaubarkeit. Und da profitieren dann eben vor allem kleinere oder so mittelgroße Städte zwischen 30.000 oder 100 bis 200.000 Einwohner von. Und das hat sich seit Corona jetzt eben nochmal verstärkt.
Aber dann muss es in den ländlicheren Gebieten ja auch Infrastruktur geben. Mal einen Bus, eine Bahn, einen Supermarkt.
Genau, oder halt auch Internet. Ja. Ohne das wird da wohl kaum einer hinziehen. Und das wird auch die ganz große Aufgabe sein nach Corona, sagt Daniel Dettling. Also, dass es wirklich überall schnelles Internet gibt und eben die Infrastruktur da ist. Auch Schulen, Kitas, alles Mögliche. Das wird einen ganz großen Strukturwandel geben.
Wenn mehr Menschen in ländlichere Gegenden ziehen, wer wird dann künftig in der Stadt alles noch leben?
Also es werden sicherlich auch weiterhin Familien in der Stadt leben, aber auch die Städte werden sich verändern, sagt Daniel Dettling.
Ja, etwas zugespitzt werden die großen Städte vor allem zu Plätzen, Orten von Senioren und Singles. Also die Singles sind eine wachsende Gruppe in den großen Städten und die Senioren. Und das hat natürlich gewisse soziale Konsequenzen, Stichwort Einsamkeit. Das wird die neue soziale Frage in den großen Städten.
Ja, und das wird dann wirklich die entscheidende Zukunftsfrage, nämlich wie kann man die einzelnen Gruppen in der Stadt miteinander verbinden und auch ja, durchmischen.
Das große Thema wird eigentlich Co sein in den Städten, also Co-Living. Wie kann man gemeinschaftlich wohnen, ohne sich auf den Keks zu gehen, aber jenseits der Anonymität und Einsamkeit.
Also gemeinschaftliches Wohnen in den Städten wird sicherlich eine ganz große Rolle spielen. Insgesamt kann man also sagen, die Städte werden dörflicher und grüner und das Land wird digitaler und urbaner.
Wenn mehr Menschen aufs Land ziehen, raus aus der Stadt, könnte das den Wohnungsmarkt denn entlasten in den Städten? Könnten die Mietpreise dadurch sinken?
Also bisher ist der Wohnungsmarkt ziemlich gut, sage ich mal, durch die Corona-Krise gekommen, sagen Expertinnen. Also gut für MaklerInnen oder VerkäuferInnen. Das liegt auch daran, dass viele, dadurch, dass sie eben mehr zu Hause sind, auch bereit sind, mehr Geld fürs Wohnen auszugeben. Und auch weil Sachen wie Restaurantbesuche oder Reisen ja zu einem großen Teil weggefallen sind und man dadurch auch mehr Geld hat. Aber die Mieten sind zuletzt immerhin nicht so stark weiter angestiegen. Das sieht bei den Immobilienpreisen ein bisschen anders aus. Die sind auch in der Corona-Pandemie weiter deutlich angestiegen.
Also eher keine Wohnungsmarktentspannung in den Städten?
Also es gibt schon Immobilienexpertinnen, die das zumindest hoffen, wenn die Wohnungsnachfrage sich weiter differenziert und auch verteilt eben auf Stadt und Land und vor allem, wenn gleichzeitig mehr Wohnungen auch gebaut werden. Zukunftsforscher Daniel Dettling ist allerdings nicht ganz so optimistisch, was die Wohnsituation in den Städten angeht. Er sagt eher, die Städte müssen stattdessen größer werden.
Ich würde sogar darüber hinausgehen und sagen, der Speckgürtel, der berühmte, muss zu einem Sportgürtel werden. Also Stadt plus ungefähr 100 Kilometer Umfang, Umweite, Reichweite, das muss mit einbezogen werden. Und da kann man neue Partnerschaften denken, neue Wohnkonzepte denken, auch neue Verkehrskonzepte denken. Das ist insgesamt, glaube ich, ein spannendes Wachstumsthema.
Sportgürtel statt Speckgürtel. Und da könnten auch beide Seiten, also Stadt und Land, von profitieren.
Und wer keinen Sport macht, hat auch einen Speckgürtel. Das kennen wir. Die Städte werden dörflicher, das Land wird urbaner. Viele Menschen sehnen sich auch durch die Corona-Pandemie nach mehr Entschleunigung, nach mehr Platz. Was das für künftige Wohnformen und Mietpreise bedeutet, das hat euch Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.